Moin da draußen. Heute steigen wir mal wieder mit dem Jakobsweg ein, beziehungsweise mit einer Erkenntnis, die ich auf dem Jakobsweg hatte. Ihr kennt ja diese grüne Kladde aus dem ersten Video bereits. Ich mache das ja ganz häufig so, dass ich einfach mir irgendwelche Bücher nehme, die mir ganz besonders am Herzen liegen, Bücher, die mir sehr viel bedeuten, wie zum Beispiel auch meine Notizbücher, aber das können auch einfache Romane sein oder halt Fachbücher, Bücher, die mir einfach wichtig sind. Die schlage ich irgendwo auf und dann lege ich da so ein Bändchen rein oder ein Lesezeichen, irgendwas, und dann lese ich mir das durch und lasse das über den Tag hinweg wirken und gehe ganz oft dann auch in den Austausch mit Leuten über das, was ich dann da gerade gelesen habe. Und das hier ist ganz spannend, und deswegen fange ich direkt mal mit dem Jakobsweg an. Nicht nur, weil ich die grüne Kladde genommen habe, das ist ja mein Notizbuch vom Jakobsweg, sondern auch, weil mir dann die Fliese hier aufgefallen ist, die ich mir damals auf dem Jakobsweg gekauft habe. Die hing draußen am Haus, andere Geschichte. Hier geht's um, das ist total spannend, hier geht's um das, was ich habe und das, was ich gerne hätte. Mich verfolgt schon seit jeher, seitdem ich denken kann, immer die Sehnsucht danach, etwas zu haben, was ich nicht habe, was vielleicht andere haben, oder etwas zu sein, was ich nicht bin, unabhängig davon, ob ich es jemals sein kann, sein werde oder sein will. Und das sind Dinge, die verfolgen mich immer wieder, und ich versuche mich da zu positionieren und mich zu mich zu erden, ne? Und zu überlegen, okay, worum geht's im Leben? Willst du dich jetzt mit dem auseinandersetzen, was du nicht hast, oder liebst du das und lernst das zu genießen, was du hast? Und gerade in meiner Kindheit, in meiner Jugend, habe ich ganz oft in so einer Wunschwelt gelebt. Also wie das Leben sein müsste oder sein könnte und gar nicht, wie es ist. Und dadurch ist mir in vielen Momenten, ist es mir kaum gelungen, mich zu connecten mit dem, was da ist, dem wirklich Schönen, ne? Den kleinen, feinen Dingen des Lebens, die dann untergehen, wenn du permanent nur an das denkst, was du gerne hättest, aber leider nicht hast. Und wir leben ja schon seit vielen Jahren in einer ähnlichen Welt, also eine Welt, die uns da draußen bei Instagram, Facebook, TikTok und Co. Suggeriert, hier, willst du nicht diesen Urlaub haben, willst du nicht so eine Küche haben, willst du nicht auch so eine Familie haben, und du könntest doch viel mehr sein. Und dann gibt's noch diesen Optimierungswahn, ne? Mach was aus dir, investiere etwas, sei nicht nur du selbst, sei mehr als du selbst, ne? Mach dich größer, mach dich schneller, weiter, mach mehr, verdiene mehr, sei erfolgreicher. Und dieses ständig daran zu denken, was man gerne hätte oder wie man sein müsste oder sein könnte, nimmt so viel Platz ein, dass wir uns selten vielleicht damit connecten, wer wir jetzt aber auch sind, und dass wir das auch feiern und dass wir diese Erfolge, die wir schon geleistet haben, dass wir die auch wahrnehmen und dass wir uns damit verbinden. Und dass wir uns einfach auch glücklich schätzen mit dem, was schon da ist. Dass wir nicht nur daran denken, dass wir gerne mehr gesund wären, noch gesünder wären, noch sportlicher wären, noch schöner, noch schneller, noch lauter, noch reicher, sondern dass wir das, was wir jetzt haben, einfach auch schon extrem feiern. Das ist ein Thema, das bei mir immer wieder aufkommt. Auf dem Jakobsweg war das unheimlich präsent, ne? Da bist du so reduziert auf das Wesentliche. Das kennen wir auch von Corona, ne? Also die Corona-Zeit, in der Zeit, in der wir ganz konzentriert waren, nur auf Zuhause, nur auf das Wesentliche, ist uns bewusst geworden, okay, was umgibt uns hier eigentlich? Einiges davon, oder einige haben sich erdrückt gefühlt, andere wiederum haben sich sehr geerdet, sehr bereichert gesehen, weil sie einfach auch bemerkt haben, okay, Wahnsinn, was ich hier eigentlich alles schon hab, ne? Auf einmal wurde das Eigenheim zu etwas ganz Besonderem. Vorher hat man vielleicht immer von der großen Finca oder der Weltreise geträumt, und da war einem das, was man hatte, nie genug. Und auf einmal kam Corona und man hat gesehen, okay, andere leben in kleinen Wohnungen, sehr beengt, hatten keinen Garten, keine Möglichkeit, auch mal die Kinder irgendwie spielen zu lassen, rauszugehen, Ruhe für sich, Rückzug, Privatsphäre. Und dann ist einem klar geworden, okay, doch, ich habe ja ein Riesenhaus hier, und dann könnten wir uns zurückziehen. Und wir konnten ja, obwohl wir dann hier in Corona-Zeiten eingesperrt ist jetzt das falsche Wort, aber uns dahingehend zurückgezogen haben, ne, weil wir durften ja auch teilweise dann nicht rausgehen, dann waren wir sehr privilegiert. Also wir hatten ja schon vieles, worauf wir hätten stolz sein können, und das schon seit langer Zeit. Aber das geht dann so unter, ne, weil wir in diesem rasenden Wahn aus weiter, höher, schneller, mehr bestehen. Und da möchte ich gerne mal mit euch reingehen. Ich weiß nicht, ob es mir heute gelingt, die richtigen Worte dafür zu finden. Es ist ja so etwas, was was so omnipräsent ist, zumindest in meinem Leben, wobei ich auch immer viele Leute treffe, das finde ich sehr schön, die wirklich sehr stark in Resonanz gehen mit den kleinen, feinen Dingen des Lebens. Und die sind sehr geerdet, die sind sehr, ja, wie soll ich sagen, ich finde jetzt gar nicht das richtige Wort dafür. Die haben so eine wunderschöne Einstellung, ich beschreibe das jetzt einfach mal, weil mir das Wort gerade dazu nicht einfällt, eine wunderschöne Einstellung zu den Dingen, die sie haben. Die wissen sie zu schätzen, die brauchen dann nicht mehr, es muss auch nicht anders sein, es muss auch nicht mehr optimiert werden, es reicht denen aus. Gleichzeitig macht mir das auch große Angst. Also ich bin dann jemand, der denkt dann so, oh Gott, ja, aber dann ist ja Stillstand, dann ist ja keine Entwicklung, dann hast du ja nur das. Und wenn du jetzt anfängst, einfach nur noch das, was du hast, einfach so anzunehmen, wie es nicht mehr zu verändern, es nicht mehr zu erweitern, größer zu machen, irgendwie mehr daraus zu machen, dann könntest du in dir zusammenfallen, dann wirst du so eingeschränkt, die Sichtweise, das ist so, ne? Also das hat immer was sehr Reizvolles für mich und auch sehr Beunruhigendes. Reizvoll, weil die Menschen so ausgeglichen sind, so entspannt sind. Die brauchen dann nicht mehr. Das, was sie haben, das reicht ihnen aus, das macht sie glücklich, daran erfreuen sie sich. Und ne, das ist so, dann bewundere ich das wirklich, wie man so tatsächlich so. Ach, mir fällt dieses Wort jetzt gerade nicht ein. Das nervt mich immer, wenn ich so eine Wortfindungsstörung habe und ich jetzt dieses Wort nicht finde. Ne? Wenn man sich zurücknimmt, wenn man nicht mehr braucht als das, was man hat und das, was man hat, einen auch glücklich macht, anstatt danach zu streben, immer mehr haben zu wollen, dann bin ich auch genügsam. Das ist das Wort. Ich bin ein genügsamer Mensch. Ich kann im Verzicht Freude erfahren. Ne? Die meisten Menschen, die ich da draußen kenne, für die ist Verzicht was Schlimmes. Das ist so, oh mein Gott, verzichten auf meinen Urlaub, auf mein SUV, auf mein auf das, was, auf mein gutes Essen, auf meine vielen Reisen oder was auch immer. Ne? Und dann gibt es aber auch wenige Menschen, die ich treffe, die sind extrem genügsam und die können sich, die sind Meister des Verzichts. Also die brauchen dann da gar nicht mehr. Und das bewundere ich sehr und ich bin hochfasziniert, weil ich auch sehe, wie sehr die das entspannt im Vergleich mit den anderen, die immer mehr wollen, ne? Und immer das wollen, was sie nicht haben. Da gibt es einen schönen Spruch von Goethe: Das, was ich habe, das brauche ich nicht. Das, was ich brauche, das habe ich nicht. Das ist im Prinzip für mich so eine ewige Unzufriedenheit. Immer wenn ich nur daran denke, was ich gerne hätte oder wie ich sein müsste oder sein könnte oder was die anderen alles haben. Also auch wenn ich im Vergleich lebe, ne? Wenn ich mich vergleiche mit der Familie von anderen oder wenn ich mein Haus vergleiche mit dem Häuser von anderen, die Urlaube mit den Urlauben von anderen, dann ist das im Prinzip ein Freiticket, ein sehr zuversichtliches Freiticket dafür, unglücklich zu werden durch den Vergleich. Es sei denn, ich habe die große Fähigkeit, einfach mit dem zufrieden zu sein, also die Zufriedenheit mit dem, was ich habe, was ich für mich entwickelt habe. Und das ist etwas, da habe ich Hochachtung vor diesen Menschen, die sich da super erden können mit dem, worum es wirklich in ihrem Leben geht und eigentlich nicht mehr brauchen. Und gleichzeitig ist da so eine starke Sehnsucht, so ein Wunsch nach, ja, aber was könnte da noch möglich sein? Was könnte ich noch aus mir machen? Ja, mein Beruf ist schön, aber vielleicht gibt es noch einen schöneren Beruf. Ja, die Schuhe sind toll, aber vielleicht gibt es noch bessere Schuhe. Und ja, in diesem Land war es total abenteuerlich, aber vielleicht wartet da noch ein größeres Abenteuer auf mich. Also ich habe in meinem Kopf sehr viel dieses so, was könnte da noch sein? Da wartet was auf dich, Andreas. Nimm es in die Hand, probier es auf, mach es auf, ne? Probier es aus und geh da raus in die Welt und erlebe das Abenteuer. Die Abenteuer, die warten auf dich. Und wenn du jetzt nicht rausgehst und dann mal anfängst, das Abenteuer einzufangen, dann hast du es nicht. Und ne, da, ihr merkt schon, das ist so eine, ich würde nicht sagen, eine Ambival, das ist eine Ambivalenz. Es ist eine, keine unbedingte Gegensätzlichkeit, aber es ist so ein einerseits auch andererseits. Ich möchte das so gerne sein, weil ich weiß, dass wenn ich mich erde und wenn ich genügsam bin und wenn ich mich auf das Wesentliche im Leben konzentriere, ne, vielleicht auf meine Familie, auf mein näheres Umfeld und das war's, und ich mich auf das Wesentliche konzentriere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die Chance, dass ich ein glücklicher und zufriedener Mensch werde, der sehr viel Erholung oder Entspannung erfährt und weniger Stress hat, einfach sehr groß. Wenn ich mich aber der anderen Seite zuwende, ne, diesem Verlangen, diesem Wunsch, ähnlich wie bei Star Wars. Also du hast die gute Seite der Macht, die ist sehr solide, die ist leicht konservativ, es ist alles sehr klar, aber du hast auch die dunkle Seite der Macht. Und in der dunklen Seite der Macht, da steckt halt sehr viel Möglichkeit. Klar, weil du überschreitest ja moralisch-ethische Grenzen, auch gesetzliche Grenzen. Und mit dieser Überschreitung von Grenzen, ne, diesem Übersteigen von Mauern, hast du natürlich neue Horizonte, neue Möglichkeiten. Und das catcht mich dann schon. Nicht die dunkle Seite der Macht, sondern es catcht mich dieses so, was ist da draußen noch? Was könnte aus dir noch werden, wenn du denn nur wollen würdest? Und manchmal laufe ich dann auch dabei Gefahr, dass ich das dann von anderen erwarte. Und dann wird's hochspannend. Also, wenn ich selber jetzt in diese Richtung, ich kletter die Mauer hoch, guck über die Mauer drüber so und denk so, wow, was ist das für eine krasse Welt, die da draußen auf mich wartet? So viel Liebe, so viel Freude, so viel Abenteuer, so viele Erlebnisse, so viel Weiterentwicklung und so viel Reichtum. Und damit meine ich nicht Geld, sondern auch Menschen, die ich kennenlernen könnte, Situationen, die ich durchleben könnte, Länder, Kulturen, Religionen, all das wartet auf mich da draußen. Neue Bücher, neue Filme, neue Serien, alles will von mir geguckt und konsumiert werden. Ihr kennt das ja so ein bisschen auch bei Instagram, Facebook und Co. Jeder neue Beitrag, jeder neue Post, jedes neue Reel, jede neue Story, all das könnte ich jetzt entdecken und womöglich etwas für mich lernen oder lachen und irgendwie was rausziehen. Allerdings, alles, was neu dahin zukommt, löst immer auch ein Stück weit Stress aus. Mal mehr, mal weniger. Oder auch so eine Hoffnung, eine Erwartungshaltung. Ich will das auch haben, ne? Oder wie schön könnte mein Leben sein, wenn ich das jetzt noch hätte? Und das entkoppelt uns davon, dass du doch schon ein schönes Leben hast. Und wenn du dann in beiden Welten so auflodernd lebst und dann einerseits dich erden willst mit dem wenigen, was du hast, weil es sollte auch wenig sein, damit das Wenige nicht zur Überforderung führt und du einfach mit dem Wenigen auch immer wieder in so eine ganz innige Beziehung gehen kannst. Je mehr du hast, desto weniger Beziehung ist möglich. Was war das? Gerade ein komisches Geräusch hier gehört. Seltsam. Da war es wieder. Na gut, wahrscheinlich ist es der Marder. Wir haben ja hier ein uraltes Haus, 400 Jahre alt, und hier über mir, da ist der Dachboden, der ist unausgebaut, da wohnt die Marder-Familie, seitdem ich hier wohne, seit über 12 Jahren. Und die, ja, die haben jetzt gerade die Zeit, in der sie Kinder bekommen, das heißt, da oben findet die Marder-Party statt. Mal gucken, vielleicht hören wir noch mehr, vielleicht hört ihr ja auch was. Ist ein bisschen unwahrscheinlich durch das kleine Mikro hier, aber wer weiß, vielleicht sind sie mal sehr laut. Also, wir haben diese beiden Welten und ich finde es immer wieder auch spannend für mich zu gucken, okay, in welcher Welt befinde ich mich gerade, auch in diesem Spannungsbogen, ne? Einerseits bin ich geerdet mit dem, was ich hier habe und liebe diese kleine, übersichtliche Welt. Und andererseits möchte ich da in die große Welt und ich möchte all diese Erlebnisse, ich will alles spüren und alles sehen und alles denken und alles fühlen und alles erleben und mit jedem sprechen. Und ich weiß natürlich auch, dass ich dadurch großen Wachstum erfahre und auch sehr viel Freude und sehr viel Abenteuer erlebe. Gleichzeitig steckt natürlich in all diesem Neuen auch sehr viel Unbehagen, Ungewissheit, sehr viele Konflikte, sehr viele Probleme, sehr viel Traurigkeit, sehr viel Schlimmes. Also, ne, wenn ich meine Welt groß mache, dann habe ich immer zu gleichen Teilen alles. Sowohl das Helle als auch das Dunkle. Und wenn ich sie sehr groß mache, dann habe ich nicht nur sehr viele Vergleichsmöglichkeiten. Und wir wissen ja jetzt, je mehr Vergleichsmöglichkeiten ich habe, desto mehr habe ich, riskiere ich wohl möglich, über die Vergleiche traurig zu werden, beziehungsweise frustriert zu sein, ne? Weil wir hatten ja eben, ja, wenn du irgendwie ständig frustriert sein möchtest, musst du dich immer nur mit anderen vergleichen. Das ist die größte Sicherheit, um sich selbst zu frustrieren. Oder auch in so einem in einer ständigen Unzufriedenheit zu leben. Also das ist vielleicht das bessere Wort, Unzufriedenheit. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? So dieses in diesen beiden Welten mit diesen beiden Welten zu jonglieren oder diese beiden Welten einzutauchen. Und deswegen möchte ich gerne mit euch über das Thema Zufriedenheit sprechen. Wie zufrieden sind wir? Woran machen wir das eigentlich fest? Also wenn ich euch jetzt fragen würde, nennt doch mal 3 bis maximal 5 Dinge, die in euch Zufriedenheit erzeugen. Achtung, und mit Zufriedenheit meine ich jetzt nicht, das mag manchmal ein bisschen missverständlich sein, so die Note 3. Es ist nett, es ist okay, ne? Sondern ich meine mit Zufriedenheit wirklich so ein ureigenes, ganz starkes, verbundenes, geerdetes Gefühl von mir geht's damit richtig gut. Also das bin ich. Eine Zufriedenheit ist, ich brauche nicht mehr. Da ist nicht das Verlangen höher, schneller, weiter, sondern das, was da ist, das erfüllt mich mit ganzer Seele. Und dann könnt ihr ja mal überlegen, habt ihr so drei, vier, fünf Dinge, die euch sehr zufrieden machen? Oder gibt es auch nur eine Sache? Und wenn ihr dann mit euren Partnerinnen und Partnern sprecht oder Freunden oder auch den Kolleginnen und Kollegen im Team, ne? Also was macht dich hier sehr zufrieden auf einer Skala von 0 bis 10? Wie zufrieden bist du? Und woran liegt das, dass du so zufrieden bist oder so unzufrieden bist? Was braucht es denn, damit du zufriedener bist? Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Part. Und wenn ihr dann anfangt, ja, also ich bräuchte mal ein größeres Haus, ich bräuchte ein größeres Auto, ich bräuchte mehr Urlaub im Leben, ich bräuchte mal einen Partner, der mir wirklich zuhört, der interessiert ist an mir, der mich so sieht, wie ich wirklich bin und mich nicht so mir ständig an mir rumregelt oder rummacht, dass ich anders werde, als ich bin, weil er mich gerne anders hätte, damit es ihm so besser geht. Also, ne, er liebt nicht mich so, wie ich bin und sein möchte, sondern er liebt die Version, die Idee, wie ich sein müsste. Und dann gibt's so, ne, also jetzt könnte ich noch auf das Thema Partnerschaft eingehen, machen wir vielleicht später, nicht jetzt. Also die Zufriedenheit. Wenn ich nicht zufrieden bin, was brauche ich? Und das, was ich brauche, ist das auch gesund für mich? Manchmal ist das, was ich, jetzt könnte man in die bedürfnisorientierte Erziehung gehen, ne? In der bedürfnisorientierten Erziehung gibt es ja so einen großen Stolperstein. Zumindest in den letzten Jahren ist dieser Stolperstein aufgetaucht und mittlerweile wird er abgetragen und weg oder weggetragen, ne? Die Leute stolpern weniger darüber. Und das ist das Missverständnis zwischen das, was ich brauche und das, was ich will. Kinder wollen etwas, aber das, was sie wollen, ist nicht immer das, was sie brauchen. Die Kunst ist es bei der bedürfnisorientierten Erziehung, das wisst ihr, in neben oder hinter dem ich will, das zu erkennen, was ich brauche. Und genauso geht's uns ja auch. Wir sind so angereichert mit Sehnsüchten, mit Hoffnung, mit Leidenschaften, mit Ideen, mit Bedürfnissen, dass wir viel wollen, aber nicht immer ist eigentlich klar, ob das, was wir wollen, auch das ist, was wir brauchen. Und mit dem Brauchen meine ich, erkenne dich selbst. Wer bist du als Mensch? Was ist deine Identität, deine DNA? Was ist der Kern, ne, in deinem Sonnensystem? Was ist die Sonne? Ne, du bist die Sonne, aber wie würdest du sie beschreiben? Der Kern deiner Personality. Und dieser Kern, der braucht etwas. Und das, was der Kern manchmal scheinbar will, ist nicht das, was er immer braucht. Und deswegen ist es wichtig, dass das, was wir brauchen, zu unserem Kern passt. Und das, was wir wollen, wird abgecheckt gegenüber dem, was wir brauchen. Und bei der Zufriedenheit ist es sehr ähnlich. Was macht dich wirklich zufrieden? Und woran erkennst du, dass womöglich die Zufriedenheit, die du hast, keine echte, keine substanzielle, keine nachhaltige, keine langfristige Zufriedenheit ist? Weil um die geht's ja. Es geht ja nicht um kurzfristige Befriedigungen, ne? Das kennt ihr ja aus anderen Bereichen. Ich will jetzt was essen, was ich eigentlich nicht essen sollte, aber ich brauche diese Befriedigung des guten Essens. Oder auch, manche haben das ja beim Thema Fremdgehen, ne? Ich brauche jetzt dieses sexuelle Erlebnis und dann ist es passiert innerhalb von Minuten, bei manchen vielleicht Stunden. Und dann hat man irgendwie 10 Jahre Beziehung geopfert für diese Minuten oder vielleicht Stunden. Und dann willst du wieder deine Beziehung oder beziehungsweise du brauchst deine Beziehung, die kriegst aber nicht, weil du bekommen hast, was du willst, aber nicht, was du brauchst, ne? Ja, das finde ich, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Das passiert, das kennt ihr ja von mir, ne? Dass ich manchmal den Faden verliere. Ja, also genau, das langfristige Erfüllen, die langfristige Zufriedenheit erkenne ich, wenn ich ein Ziel erreicht habe, dass ich auch langfristig von diesem Ziel profitiere und nicht nur kurzweilig. Wenn das kurzweilig ist, wenn ich das jetzt habe, wenn ich das jetzt mache, wenn ich das jetzt erlebe, wenn ich das jetzt bekomme, dann ist alles gut. Dann habe ich endlich Ruhe, dann bin ich so entspannt, dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Und dann bekomme ich das, also ich erreiche dieses Ziel, ich feiere diesen Erfolg. Und schon ein, zwei, drei Tage später brauche ich das nächste Ziel, den nächsten Erfolg, der nächste Traum muss umgesetzt werden, gelebt werden. Und daran merkt ihr, okay, jetzt wird's ungesund. Also so schnell sollte das nicht sein. Dann ist man wie getrieben, dann ist man wie unerfüllt, dann geht's gar nicht mehr um das Ziel oder um das Erlebnis oder um das Ergebnis oder den Erfolg. Dann geht es darum, vielleicht einfach ein Urbedürfnis, das in einem wohnt, zu befriedigen, das wir selbst aber nicht kennen. Ne? Stellt euch vor, ich möchte zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal was ganz Albernes oder was ganz Einfaches, machen wir mal Instrumente. Ich möchte unbedingt eine Gitarre. Und dann bekomme ich die Gitarre und 2 Tage später möchte ich unbedingt ein Schlagzeug. Und dann wirklich, dann geht's mir gut. Das ist manchmal wie bei Kindern, das kennt ihr, ne? Und dann ist alles, dann will ich nie mehr was. Nie mehr will ich dann was. Dann bin ich für immer zufrieden. Ich werde nie mehr kommen und was sagen. Und eine Woche später will ich dann ein Saxophon. Und danach will ich ein Klavier. Und daran erkennt ihr schon, okay, es geht weder um die Gitarre, noch das Schlagzeug, noch das Saxophon, noch das Klavier. Es geht auch nicht darum, es haben zu wollen. Es geht vielleicht um etwas, was viel tiefer verborgen liegt. Ein Urbedürfnis. Vielleicht geht es um Wirksamkeit. Ich möchte mir beweisen können, dass wenn ich etwas will, ich es auch bekomme. Dann geht es aber gar nicht mehr um das, was ich dann bekomme, sondern nur noch, dass ich es bekomme und dadurch erlebe ich Selbstwirksamkeit. Allerdings, wenn diese Selbstwirksamkeit nach dem Erhalt der Gitarre und des Schlagzeugs immer noch nicht aufhört und immer noch weiter getriggert werden will und immer noch weiter erfüllt werden will, dann liegt hinter dem Urbedürfnis der Selbstwirksamkeit vielleicht noch ein tiefer liegenderes Bedürfnis oder ein Trauma, was mich in einer Art Karussell immer wieder dazu bringt, etwas zu durchleben in der Hoffnung, dass ich dann absolute Befriedigung erfahre. Und für mich ist es wichtig, darauf zu achten, dass wenn ich permanent in einem Bereich Befriedigung haben möchte und dann bekomme ich das und dann will ich wieder die nächste Befriedigung, dann geht es nicht mehr um das, was ich bekomme, sondern es geht um etwas, was ganz, ganz tief verborgen in mir liegt, eine massive Sehnsucht, ein ganz starkes Grundbedürfnis. Und bevor ich mir jetzt die nächsten Sachen besorge und dann auch immer wieder in so eine Unzufriedenheit komme, klar, weil ich habe dann die Gitarre und dann will ich aber schon das Schlagzeug. Es geht gar nicht mehr um die Gitarre, ich kann sie nicht mehr genießen, ich bin nicht mehr erfüllt von der Musik, ich spiele sie auch vielleicht gar nicht. Ich will dann das Schlagzeug, weil ich glaube, das Schlagzeug, das werde ich jeden Tag spielen, ich werde in einer Band sein, das wird meine Erfüllung. Und dann habe ich das Schlagzeug und merke so, okay, da will ich jetzt das Saxophon, ne? Ihr merkt, das ist so, und dann komme ich zurück und erde mich mit dem, Andreas, was steht für dich dahinter? Ne? Also was ist ganz tief verborgen? Vielleicht nicht nur einfach die Liebe zur Musik oder das Sammeln. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich sammle halt gerne. Ich glaube nicht, dass das so per se so einfach ist, dass ich einfach nur gerne sammle oder dass ich damit angeben möchte vor anderen, sondern dahinter liegt etwas noch Tieferes. Und vielleicht sogar mehr als nur die Selbstwirksamkeit, mir zu zeigen, ich kann das, sondern vielleicht steckt dahinter auch noch so etwas wie, was bin ich wert? Ne? Und dass ich mich definiere über das, was ich erschaffe, über meine Familie, über mein Haus, über meine Instrumente, über meine Autos, keine Ahnung. Ich spinne ja jetzt hier einfach mal rum. Ne? Ich versuche hier mal Beispiele zu finden, die euch auch ein Stück weit triggern, die vielleicht weniger mit mir zu tun haben als mehr mit euch. Aber vielleicht gelingt mir das auch gerade gar nicht. Dann könnt ihr zumindest gut die Brücke schlagen. Ja, also lassen wir doch mal so stehen, oder? Das Thema Erfüllung finden. Ich finde übrigens super, dann mal sich so eine Auszeit zu nehmen, aber ich glaube, das hatten wir im ersten Video, ne? Einfach mal so einen Monat oder sich ein Jahr rauszuziehen und mal zu gucken, okay, wo stehe ich im Leben, ne? Wo geht für mich die Reise hin? Was ist das, was ich wirklich brauche und was ist etwas, was brauche ich vielleicht nicht? Und auch ihr könnt euch im Kleinen ja mal fragen, brauche ich die ganzen Apps auf meinem Handy? Also im Sinne von brauchen mit meinem Urbedürfnis nach Zufriedenheit, nach Erholung, Entspannung, nach Glücklichsein. Und zwar so ein ganz reines Glücklichsein. Wisst ihr, so ein Glücklichsein von, das reicht mir, ich brauche nicht mehr. Wenn wir die nächste Serie gucken müssen auf Netflix, Amazon, Disney oder wo auch immer, oder die nächsten Posts auf Instagram, TikTok und Co., ne, dann ist das keine wirkliche Befriedigung, keine wirkliche innerliche erfüllende Freude. Das meine ich nicht. Natürlich können wir uns beschäftigen mit 1000 Dingen und dadurch 1000 kleine Mikromomente erleben, Momente der Freude. Aber es muss ja dann immer weitergehen, scheinbar. Dann geht es ja gar nicht um dieses, ich kann mich mit der einen Freude verbinden, sondern ich brauche Mikromomente, Mikrotausende Mikrofreuden, um ständig immer wieder Freude zu erleben. Aber das ist ja ein Hinterherjagen, das ist ein Nachlaufen. Das halte ich für ungesund und ich glaube auch nicht, dass das wirklich auf Dauer glücklich macht. Weil du brauchst dann permanent diese Mikromomente, permanent diese Posts, Stories, Reels, Videos. Und ich glaube, das erfordert sehr viel Kraft und Energie und ist extrem anstrengend und stressig. Und macht auch Druck, Druck, das Nächste zu sehen, Druck, nichts zu verpassen, Druck, dabei zu sein, Druck, zu wissen, wovon andere reden, Druck, 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 Druck. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch mit dem Thema Zufriedenheit geht und was euch wirklich zufrieden macht und woran ihr eure eigene Zufriedenheit erkennt und ob ihr auch manchmal so diese Sehnsucht nach höher, schneller, weiter habt, nach mehr. Also, ne, oh wow, auch in den an den Posts, ne, wenn ihr die so durchscrollt, so wow, der hat ja so eine tolle Familie, oh, die haben so einen tollen Urlaub, oh, Wahnsinn, die machen so tolle Dinge miteinander, oh, Wahnsinn, das ist eine Sängerin, oh, Wahnsinn, der spielt in der Band oder, ne, diese Geschichten, oh, ich will auch so sein, ich hätte das auch gerne, oh, ach, hätte ich doch nur, ach, wäre ich doch nur, wäre das doch möglich und, und. Und ihr könnt ja mal beschreiben, wie es euch damit geht, wenn euch das heimsucht, dieses mach mehr aus dir, ne, wir kennen das ja auch von der Optimierungswelle, die seit Jahren über uns überschwappt und wir manchmal gar nicht wissen, wann wir noch Luft holen sollen zwischen den einzelnen Wellenschlägen. Ne, du musst besser aussehen, du musst klüger sein, du musst schneller sein, du musst mehr Geld verdienen, du musst hübscher sein, du musst besser angezogen sein, du brauchst jetzt das noch und das noch und das noch und das noch und das. Ah. Unheimlich krass, ne? Und dann kommen so Leute auch, die dann in den direkten Vergleich gehen, ja, du bist doch unzufrieden, weil wenn du das so machst wie ich, dann wärst du zufriedener. Und dann fangen wir an, irgendwann nach den ganzen Meinungen, die wir da draußen bekommen über uns und die Welt und das Leben, dann beginnen die ersten Selbstzweifel. Könnte es sein, dass er recht hat? Könnte es sein, dass ich vielleicht wirklich nicht gut aussehe? Könnte es sein, dass man mich mehr mag, dass ich beliebter bin, wenn ich das und das tue? Und vielleicht könnte ich das ja mögen, vielleicht kann ich das ja trainieren, vielleicht kann ich das ja lernen, es zu mögen. Und dann kommen vielleicht, dann kommen unheimlich viele Dinge von außen, die mit unserer Personality nichts zu tun haben. Und nachdem wir uns mit so vielen Dingen von außen befasst haben, sind wir ganz verunsichert, wer wir dann noch sind. Dann verschwimmt nämlich alles. Wir können unsere Gefühle nicht mehr klar zuordnen. Wir können nicht mehr sagen, das macht mich wirklich glücklich und das brauche ich nicht wirklich. Dann wird alles plötzlich so schwammig, nebulös. Es ist nicht gleichwertig, aber es ist so, könnt ihr euch vorstellen, ihr habt so ne, einen kleinen Koffer, da sind 5 wunderschöne Gegenstände. Und jetzt macht ihr den Koffer auf und diese Gegenstände, das seid ihr. Damit seid ihr komplett verbunden, ne? Das seid ihr. Ihr macht den Koffer auf und habt jetzt nochmal 100 andere Gegenstände, die ihr da reinballert. Und das vermischt sich alles miteinander. Und irgendwann wird es für uns Menschen super schwer, noch zu spüren, wirklich zu fühlen, welcher dieser Gegenstände tut mir gut und passt zu mir. Dann hast du da 105 Gegenstände und du kannst es nicht mehr klar zuordnen. Jeder Gegenstand könnte der richtige sein. Jeder Gegenstand könntest du sein. Jeder Gegenstand könnte dich glücklich oder unglücklich machen. Jeder Gegenstand könnte der richtige oder doch der falsche sein. Jeder Gegenstand könnte die Inspiration für einen neuen Gegenstand sein. Und dann auf einmal beginnt das Chaos, der Druck, der Vergleich, das Burnout, ne, die Überforderung, die Depression, alles geht damit einher und könnte womöglich dadurch ausgelöst werden, dass wir uns generell überfordern mit diesem zu viel. Ja. Ich bin ein Fan davon geworden in den letzten Jahren, lieber weniger und das Wenige, was ich habe, aus voller Leidenschaft und mit vollem Herzen und mit ganz viel Fokus, ne? Also auch in meinem Leben, dass ich sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbringe und mit meiner Frau, mit den Dingen, die mir wirklich wichtig sind, wie meine Instrumente dann auch zum Beispiel, und nicht so viel im Außen mache oder mir im Außen reinhole, weil das will ja alles bedient, das will alles gesehen werden, will alles gehört, alles benutzt werden. Da denke ich mal an Nietzsche, der gesagt hat, alles, was du hast, wird irgendwann dich haben. Kann sein, dass ich mich hier wiederhole vom ersten Video, ne? Also nehmt es mir nicht krumm, weil das einfach auch Dinge sind, die mich dann tagtäglich begleiten. Und dieses darauf zu achten, okay, alles, was du hast, könnte irgendwann dich haben. Heißt, am Anfang bist du noch der Besitzer der Gegenstände und am Ende besitzen dich die Gegenstände. Und du kannst nicht mehr anders. Ihr kennt das auch vom Smartphone, ne? Und dann merkst du, deine Bildschirmzeit am Tag ist plötzlich 5 Stunden. Und dann, das ist völlig klar für mich, du benutzt nicht das Smartphone benutzt dich. Also du lässt dich benutzen von einem Smartphone und dann hast du es nicht mehr unter Kontrolle. Und deswegen bin ich ein Fan davon, lieber weniger, lieber im Kleinen und das kontrolliert, fokussiert und mit voller Leidenschaft, als zu viel im Außen, zu viele Dinge in meinem Koffer, die, und dann setze ich mich selber unter Druck, dass ich das alles bedienen müsste. Und dann kommen die Leute natürlich und sagen, irgendwann brechen die zusammen, sind überfordert, überlastet, gehen zum Therapeuten, zur Therapeutin und sagen, ich kann nicht mehr, es ist alles zu viel und das ist, jeder will was von mir, ich muss jedem gerecht werden, ich muss 1000 Ansprüche bedienen, jeder hat da Erwartungen, ich kann nicht mehr, ich bin verzweifelt, ich will schreien, ich will weinen, ich will weglaufen, ich krieg Panik- und Angstattacken, Schweißausbrüche, ich lass mich krank schreiben und das Krasse dabei ist ja, wir haben dann die Selbstwirksamkeit verloren in dem Moment. Also die Kontrolle über uns selbst und das Wirken unserer Kontrolle, das Wirken unserer Entscheidungen, unserer Grenzen, die wir selber stecken. Wir werden also kontrolliert von dem, was wir aber reingelassen haben. Ne? Stellt euch das als Haus vor. Ich mache die Tür auf und dann kommt der erste Gegenstand, der erste Mensch, die erste Situation, die erste Sehnsucht, der erste Traum, die erste Vision. Alle kommen sie rein und ne, ich kann die Tür gar nicht mehr zumachen, weil ja immer wieder reinkommt. Immer kommt einer rein und noch und noch und noch. Das ganze Haus ist plötzlich voll und dann ist mir völlig klar, wenn das ganze Haus ist voll mit Dingen, die alle was von dir wollen, weil du sie reingelassen hast, nicht weil sie sich aufgedrängt haben, du hast sie reingelassen. Und natürlich drängen sie sich dann auf, denn wenn du sie reinlässt, dann haben sie alle was zu sagen, alle was zu wollen, alle was zu befehlen, alle was zu fühlen, ne? Und dann bist du im Zugzwang, weil du hast sie ja schließlich eingeladen, du wolltest es ja, das weißt du unterbewusst. Und dann machst du dir ein schlechtes Gewissen und der Druck entsteht, der Stress entsteht und dann versuchst du alles abzuklappern, du versuchst jedem irgendwie gerecht zu werden und daran zerbrichst du dann irgendwann. Und da ist es echt wichtig, gar nicht erst das alles reinzulassen, sondern lasst 1-2 Dinge rein, guckt mal, ob ihr euch damit connecten könnt. Und wenn nicht, dann schickt ihr die wieder raus und dann lasst ihr die nächsten rein. So würde ich das machen. Und da findet jeder so seinen eigenen Maßstab, auch bei dem Konsum von Social Media. So, was haben wir noch für Themen? Ich gucke da mal in meine Themenbox. Ach, das hatten wir doch. Das hatten wir doch beim letzten Mal schon. Auszeit hatten wir, glaube ich, auch. Der freie Wille. Lasst uns über den freien Willen sprechen, über Freiheit. Das finde ich sehr spannend und spektakulär. Frage Nummer 1. Seid ihr frei? Wie würdet ihr Freiheit definieren? Seid ihr ein freier Mensch? Und wie definieren die Menschen, mit denen ihr lebt, Freiheit? Und jetzt stellt euch vielleicht die Frage, Mensch Andreas, was soll das? Was ist denn das jetzt wieder für eine abgehobene philosophische Frage? Wie soll die mir in meinem Leben dienlich sein? Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen, ob ich selber frei bin und wie ich Freiheit definiere und wie die Menschen, mit denen ich lebe oder arbeite, Freiheit definieren. Aus der Freiheit entsteht die Verantwortung. Menschen, die nicht frei sind, die wollen und können oft auch keine Verantwortung übernehmen. Denn wenn ich nicht frei bin, heißt das ja, dass es da draußen etwas gibt, was über mich entscheidet oder für mich entscheidet. Ich habe keine Wahl. Ich muss das tun. Ne? Und deswegen finde ich den Gedanken der Freiheit so wichtig, weil wenn ich absolut frei bin, dann kann ich natürlich auch darüber bestimmen, was ich mache, wann ich es mache, wie ich es mache, mit wem ich es mache und. Und wenn ich bestimme, dann trage ich automatisch die Verantwortung. Wenn ich aber gar nicht bestimme, dann gebe ich die Verantwortung immer ab. An der Stelle frage ich mich gerade, ob wir das Thema Freiheit nicht schon im anderen Video hatten. In der Tat weiß ich nicht, ob ich mich jetzt gerade hier wiederhole. Ich wage einfach mal das Risiko, ich gehe das Risiko mal ein, dass ich mich womöglich wiederholen könnte. Bleiben wir also bei der Freiheit. Und jetzt wird's interessant, wenn ihr mit einem anderen Menschen zusammenlebt oder zusammenarbeitet, wie der Freiheit definiert. Und jetzt stellt euch doch nur mal vor, der ist gar nicht freiwillig bei euch oder mit euch, sondern der glaubt, er hätte keine andere Wahl, er müsse bei euch sein. Entweder weil ihr das Geld habt, das er nicht hat, oder ihr habt das Haus, in dem ihr gemeinsam wohnt, das ihm nicht gehört. Oder er arbeitet mit euch zusammen, weil es könnte ihn ja schlechter treffen, also bleibt er bei euch. Und er hat ja keine Wahl zu gehen, weil es würde automatisch schlechter. Oder er kriegt keinen Job mehr, weil er schon ein gewisses Alter hat. Ne? Also da liegen lauter Machtfaktoren im Außen. Und ich bin kein Fan davon, meine Macht ins Außen abzugeben und dann der Welt Macht zu geben über mich und damit auch den Menschen und den Situationen. Ich bin dann in einer absoluten Abhängigkeit. Ich kann nicht verstehen, wieso Menschen in so eine Abhängigkeit gehen. Ich glaube doch, wir haben über das Thema geredet, gell? Und dann habe ich auch das Beispiel mit der Autobahn gemacht. Ich glaube, wir lassen das Thema mal am besten, weil ich der Meinung bin, wir hatten das in einem anderen Video, das Thema Freiheit. Und ich weiß aber nicht, ob wir das Thema Chancengleichheit hatten oder Wahlfreiheit. Vielleicht gehe ich darauf noch kurz ein und dann nehme ich lieber mal zur Sicherheit ein neues. Ich check mal die anderen Videos und dann kann ich gucken, hatten wir das wirklich? Wenn nicht, gehe ich darauf nochmal ein. Aber ihr könnt ja gerne schon mal schauen, seid ihr ein freier Mensch? Und wenn nein, in welchen Bereichen glaubt ihr nicht frei zu sein? Fragt doch mal andere, was andere davon halten, ob andere denken, dass ihr eigentlich frei seid in diesen Bereichen. Oder vielleicht hört ihr euch mal deren Argumente an, warum ihr frei sein solltet, müsstet, könntet, wäret. Oder ob sie euch vielleicht zustimmen. Und vielleicht habt ihr Menschen, bei denen ihr manchmal denkt, oh, seid doch mal offener, seid doch mal kreativer, seid doch mal risikofreudiger, ne? Probiert doch mal was aus. Und wenn ihr jetzt aber jemand habt, der Freiheit so definiert, dass er extrem eingeschränkt ist, dass seine Freiheit ganz minimal ist und dass er der Meinung ist, er lebt hier in einem Land, in einer Gesellschaft, in einer Welt, in der alles fremdbestimmt ist, alles manipuliert, alles vorgegeben, alles fremdbestimmt, alles kontrolliert ist, ne? Dann habt ihr auch jemanden, also dann ist ja völlig klar, warum der so eine Einstellung hat, warum ihr mit dem keine Abenteuer erleben könnt oder warum der nicht kreativ ist, warum der nicht offen für Neues ist, warum er nicht mal was ausprobiert, kein Risiko eingeht, weil er der Meinung ist, dass er überhaupt gar keine Wahlfreiheit hat, also er kann gar nicht entscheiden, er kann das gar nicht erleben, in allem könnte was Gefährliches, was Bösartiges stecken oder er kriegt eine Strafe dafür. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir über das Wort Freiheit sprechen. Und wenn wir mit Menschen leben und arbeiten, also wenn ich das mache, dann spreche ich mit denen in erster Linie darüber, ob sie frei sind und wenn nein, in welchen Bereichen sind sie nicht frei, warum glauben sie, dass sie nicht frei sind und in welchen Bereichen sind sie absolut frei. Dann erkenne ich nämlich sofort, in welchen Bereichen übernehmen die Verantwortung für sich und ihr Verhalten und in welchen Bereichen geben die Verantwortung ab, dann sind die anderen schuld. Ne? Das hast du, bei Menschen, die nicht frei sind, sind die anderen immer schuld. Jemand, der frei ist, also selbst wirksam, der wirkt ja auch und mit seinem Wirken geht der automatisch den Pakt der Verantwortung ein. Ist doch klar. Ne? Also für mich ist das völlig klar. Wenn ich aber der Meinung bin, ich kann ja gar nicht wirken, alles wird fremd gewirkt, dann bin ich sehr schnell in so einem, ich bin das Opfer, da draußen sind die Täter. Die Täter sind die Bestimmer. Die bestimmen über alles oder über vieles in meinem Leben. Und wenn die bestimmen, tragen die natürlich auch für mich die Verantwortung. Weil ich kann ja nichts dafür. Und dann merkt ihr, das ist ein Mismatch. Also das kannst du völlig vergessen. Mit solchen Leuten wirst du gewisse Dinge gar nicht gemeinsam erschaffen können. Wie eine vertrauensvolle, verantwortungsvolle, eigenverantwortlich oder gemeinsam verantwortliche, ein verantwortliches Miteinander. Oder auch Integrität und Loyalität. Kannst du mit solchen Menschen so gut wie gar nicht entwickeln. Denn es braucht immer dieses, ich entscheide mich freiwillig dafür. Wenn aber Menschen der Meinung sind, dass sie nur die Hälfte ihres Lebens freiwillig entscheiden, dann ist das andere ja unfreiwillig. Und mit unfreiwilligen Dingen können wir aufgrund unseres krassen Bedürfnisses nach Autonomie, können wir uns nicht intrinsisch verbinden. Wir gehen dann immer in den Widerstand, wir machen Kleingruppen im Sinne von, ne, wir lästern, wir formieren uns im Kleinen, wir sind dann dagegen, wir ziehen in den Widerstand und in die Rebellion, weil wir es ja gar nicht wollten. Wir haben uns ja nicht frei dazu entschieden. Deswegen mein Tipp für euch, verbringt euer Leben nur mit freien Menschen. Und zwar die Freiheit ähnlich definieren wie ihr. Wenn sie das nicht tun oder die Freiheit extrem eingeschränkt ist, wundert euch nicht darüber, dass ihr wohl möglich Leute habt, die immer nur Opfer des Systems sind oder Opfer und die anderen Täter oder sie selber sind diejenigen, die ja besser sein könnten, wenn die anderen netter wären. Also die anderen sind immer schuld daran, dass man selber nichts kann, nichts weiß oder nichts ist oder keine Freude im Leben hat. Ne? Also ich könnte ein schönes Leben führen, wenn du. Das sind Leute, die sind nicht frei. Ich kann mich doch einfach von dir befreien und dann gehe ich woanders hin und dann habe ich doch die Freude, die ich will. Also wieso mache ich mich abhängig von dir, von diesem Chef, von diesem Team, von dieser Arbeit, diesem Arbeitgeber, von diesem System? Ich könnte sogar das Land verlassen. Also wenn mir das Land nicht gut tut, könnte ich das Land verlassen. Klar würden jetzt hier an der Stelle einige sagen, ja, aber man kann ja nicht immer abhauen, nur weil es mal schwer wird oder nur weil man irgendwie mit jemandem nicht klarkommt. Nein, will ich auch gar nicht. Aber versuch doch erstmal klarzukommen. Und das geht ja erst, indem wir dessen Welt kennenlernen. Also ne, wir lassen uns auf dessen Welt ein. Erzähl mir von deiner Welt. Wie definierst du Freiheit? Wie definierst du Respekt? Wie definierst du Wertschätzung, Anerkennung, Dankbarkeit? Wie definierst du Frieden, Gleichheit, Gerechtigkeit? Also diese, all diese großen Wörter, die wir brauchen, um uns miteinander zu verbinden, um uns zu erden. Das reicht nicht nur, auf sich auf ein großes Wort zu einigen. Es geht darum, dass wir tief eindringen. Und dann am Ende können wir natürlich nochmal über Verhältnismäßigkeiten sprechen, wie, ja, wir leben in einem Land, da ist jeder absolut frei. Also ich bin der Meinung, in unserem Land ist jeder absolut frei. Ich weiß auch, in unserem Land hat jeder Wahlfreiheit. Ja, nicht jedem schmeckt die Wahl, die er treffen kann oder treffen darf, aber wir haben Wahlfreiheit. Und da müssen wir unbedingt trennen zwischen dem, wie wir es gerne hätten und dem, was da ist. Ja, wir hätten zwar gerne, nehmen wir es mal ganz plastisch, wir haben eine kleine Stadt, in der kleinen Stadt gibt es 4 Kitas, aber es ist keine Kita dabei, die mir gefällt. Jetzt habe ich Wahlfreiheit, aber mir schmeckt die Wahl nicht. Und jetzt darf ich das eine aber nicht mit dem anderen verwechseln. Ich darf nicht hingehen und sagen, so ja, wir haben in unserer Stadt keine echte Wahlfreiheit. Ja, aber es ist eine Wahlfreiheit. Es ist eine Wahlfreiheit, die ist auch echt. Die schmeckt dir nicht, aber sie ist echt. Ja, wir haben keine echte Wahlfreiheit und so, ne, und dann beschwere ich mich und bin so im Widerstand und bin so verärgert und frustriert und gehe da raus und mache wohl irgendwie Posts auf Social Media und sag so, ja, bei uns hat man keine Wahlfreiheit, man muss das nehmen, was da ist. Nee, zieh in die nächste Stadt, verlass das Land, mach doch alles, du hast doch die Wahl. Und das ist das Wichtige. Wenn wir nur von unseren derzeitigen Ressourcen ausgehen, von dem, wie wir es hier haben wollen, wenn ich hier in diesem Haus leben will, hier in dieser Stadt, wenn ich mit diesen Menschen weiterleben will, dann schränke ich mich selbst automatisch ein. Das heißt aber nicht, dass da draußen jemand mich einschränkt und meine Wahlfreiheit einschränkt. Nein, du hast die Wahlfreiheit. Du hast aber auch die Wahl, dich für das, was du haben möchtest, zu entscheiden. Und wenn du alles behalten willst, im Hier und Jetzt, dort, wo du bist, dann bist du natürlich eingeschränkt in den Möglichkeiten, die du hast. Die Wahlfreiheit hast du noch, aber die Möglichkeiten, die du dir selber gibst, darin schränkst du dich natürlich ein. Und diese Verhältnismäßigkeit ist mir wichtig, dass wir das für uns klären, ne? Und das nicht miteinander vermischen und dann da rausgehen in die Welt und da rumdonnern und sagen so, ja, was ist nun mit unserem Land los, man kann ja gar nicht mehr. Das ist genauso wie, du darfst immer noch fast alles sagen in unserem Land, ne, abgesehen von ein paar Worten, die vielleicht verboten sind, weil sie rassistisch sind oder diskriminierend oder feindselig, darfst du im Prinzip fast alles sagen. Und dann gibt's aber Leute da draußen, die sagen, na, man darf ja hier gar nichts mehr sagen. Und da ist auch wieder die Verhältnismäßigkeit. Doch, darfst du. Du kriegst nur Shitstorm. Und ja, ich bin auch nicht einverstanden mit dem Shitstorm, den du bekommst. An manchen Stellen ist es wichtig, dass man für das, was man sagt, auch kritisiert wird. Allerdings sollte das nicht persönlich sein, sondern das sollte ein Hinweis darauf sein, dass der andere die Möglichkeit erhält, darüber nachzudenken, was er da gerade sagt oder was für eine Einstellung er hat. Ne? Ich bin kein Fan von diesem Shitstorm, der auch hier bei Social Media, auch in der Kita-Bubble passiert. Nur, dass wir jemanden haben, der äußert einen Witz und dieser Witz ist vielleicht mal stark sarkastisch oder ironisch. Der hat vielleicht auch mal was mit Kindern oder mit Eltern zu tun oder mit Pädagogik oder mit irgendwelchen gesellschaftlichen Veränderungen. Und dann wird man sofort dafür verurteilt. Ne? Also ich finde es ohnehin schwierig, für Humor verurteilt zu werden. Das ist so, wie als würde ich verurteilt werden, wenn ich Gitarre spiele. Das magst du vielleicht nicht mögen, weil du halt Klavier spielst. Aber das kann doch nicht sein, nur weil du denkst, Klavier wäre für dich das einzige Instrument, dass du mich verurteilst, weil ich halt Gitarre spiele. Und auch hier ist es so, auch bei Humor. Humor ist Geschmackssache, wie gut ist, wie Essen. Ne? Du kannst dich doch nicht über mein Essen beschweren, wenn es mir gefällt. Und wenn ich dieses Essen gerne teile, ich mache jetzt einen Post von meinem Schnitzel, dann drunter zu schreiben, oh, wie assi bist du, du isst ein Schnitzel, ne, du bist so fies und so scheiße, wie kann man nur? Und dann kommen andere und sagen auch noch so, ey, was machst du da, du Arsch? Und dann bin ich extrem betroffen, weil ich dann denke so, warum tut ihr das? Also das sind ja auch dann oft diejenigen, die sich beschweren, dass andere diskriminiert werden. Und diskriminieren dann selber. Also ne, jemanden zu beleidigen und jemanden auszugrenzen, jemanden vorzuführen, jemanden zu stigmatisieren, ist auch eine Form von Diskriminierung. Und dann wird es völlig irre, wenn Menschen jemanden diskriminieren, weil er jemanden diskriminiert. Also poste ich einen Witz oder ein Bild mit einem Meme, ja, und dann schmeckt das einigen nicht und dann zerreißen die mich und meine wohlmögliche Einstellung, die sie gar nicht kennen, von der sie einfach mal ausgehen in ihrer Welt, dann zerreißen sie mich, dass ich mit diesem Witz wohlmöglich andere Menschen diskriminiere. Und das, was sie da tun mit mir, ist Diskriminierung. Und dann wird's komplett paradox. Und das ist so schade, das haben wir in vielen Bereichen, ne? Ob das Cancel Culture ist, ob das das Gendern ist oder ob das die Wörter sind, die wir sagen dürfen oder nicht mehr sagen sollten, noch weiterhin sagen dürfen. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen vom Thema, ne? Also, wir waren ja bei dem, ich darf fast alles sagen. Ich werde nur auch für das, was ich sage, zur Verantwortung gezogen. Gleichzeitig an der Stelle, falls jetzt da ein paar drunter sitzen von und auch bei euch, die sagen, ja, Andreas, jetzt widersprichst du dir, aber nee. Ich bin dafür, dass du haftest für das, was du bist und was du tust. Definitiv, haftest ist so ein krasses Wort, ihr wisst aber, was ich meine. Also, dass du verantwortest und zur Verantwortung gezogen wirst. Aber das heißt nicht Shitstorm. Shitstorm ist nicht damit gemeint. Shitstorm ist eine Methode, um oft dich klein zu machen. Beim Shitstorm geht es weniger darum, dir die Chance zu geben, deine Aussage nochmal zu überdenken oder deinen Post oder erstmal herauszufinden, was du damit sagen wolltest oder sagen möchtest. Beim Shitstorm, also dem öffentlichen Kommentieren, das machst du ja, weil du willst, dass jeder deinen Kommentar liest. Wenn du wirklich interessiert wärst an einem Dialog, an einem Austausch, daran, dass der andere entweder dir erklärt war, aus welchen guten Gründen hat er diesen Witz gemacht, und du ihm dann nochmal etwas mitgibst auf den Weg, einen Gedanken, an dem er arbeiten kann, mit dem er sich auseinandersetzen kann, um sich zu reflektieren, um sich weiterzuentwickeln. Wenn du wirklich daran interessiert wärst, dann würdest du ihm eine Direktnachricht schreiben, die sonst keiner lesen kann. Und wenn du ihm einen Kommentar, ein öffentliches Kommentar schreibst, darüber, wie deplatziert du das findest, wie geschmacklos das gerade ist, wie frauenfeindlich, homophob, rassistisch, wie gemein, wie bösartig das gerade ist, dann gehst du ja automatisch, du willst ja dann auch, dass andere dieses Kommentar sehen und lesen und wohlmöglich sich darauf einschießen und wohlmöglich mit auf den Zug draufspringen und dann sind alle gegen ihn und dann kriegt er das, was er verdient hat, ne? Endlich, jetzt machen wir ihn. Merkt ihr schon, die Intention ist eine ganz andere. Ihr wollt ja dann gar nicht wohlwollend und mit einer friedvollen Art dem anderen dabei helfen, über sich hinauszuwachsen. Es geht hier meines Erachtens nach dann um Zerstörung und um Macht, ne? Da fühlen wir uns machtlos in dem Moment und wir holen uns die Macht wieder, indem wir denjenigen zerstören. Und zwar öffentlich, weil das ist ja die Machtmethode. Ich könnte ja eine Direktnachricht schreiben, aber die hat nicht so viel Macht. Die Direktnachricht ist ja das, ne, darauf kann ja keiner reagieren, keiner kann sich einschießen. Ich kann ja die Direktnachricht auch einfach löschen, ich muss sie nicht mal lesen. Das heißt, das ist ein Instrument, das sehr respektvoll ist, aber weniger Macht hat. Ähnlich wie bei, ne, ihr merkt das ja auch bei Darth Vader, Lord Voldemort und Sauron von Mittelerde. Die haben ja deswegen so viel Macht, weil sie unmoralisch und gesetzeswidrig handeln können. Das tun die anderen ja nicht. Ein Luke Skywalker hat im ersten Moment nicht so viel Macht wie ein Darth Vader, weil er immer seine Macht nur anwendet auf Basis von Moral und Ethik. Aber das macht ein Darth Vader nicht. Und wenn es Shitstorm gibt, weil jemand etwas gepostet hat oder gesagt hat, dann bedienen sich diese Leute der dunklen Seite der Macht. Denn sie wollen dieses Instrument nutzen, um dem anderen, um Druck auszulösen, um Stress zu machen, um eine Welle zu schlagen, was auch immer. Jetzt könnt ihr sagen, nee, das stimmt gar nicht. Mag vielleicht für euch so sein, aber denkt mal einfach drüber nach. Ich bin der Meinung, wenn ihr jemandem was sagen wollt, weil er irgendwie für euch einen unangebrachten Witz gemacht hat, über den er nochmal nachdenken sollte, schreibt ihm doch einfach eine Direktnachricht. Warum das öffentliche Kommentar? Ihr könnt euch einfach mal fragen, warum öffentlich kommentieren? Warum? Weil er es verdient hat, weil er eine öffentliche Person ist? Aber damit habt ihr ja immer noch nicht ihm geholfen, sich weiterzuentwickeln. Ihr gefährdet ja auch diese Hilfe, ne? Es kann ja sogar sein, dass ihr es gut meint. Also ihr habt eine Idee davon, ihr meint es gut, Ihr setzt es in die öffentlichen Kommentare und sagt, hör mal, diese Wörter, die zu sagen, das macht mir ein bisschen Bauchweh, weil ich immer auch Minderheiten beschützen möchte oder auf gewisse Situationen hinweisen wollen würde. Das kann ja redlich gemeint sein, dieses öffentliche Kommentar. Das will ich euch auch gar nicht abschlagen, ne? Also wahrscheinlich die meisten von euch versuchen mit diesem öffentlichen Kommentar bei einem so heiklen Thema, Achtung, es geht ja immer sowas um eine besonders aufgehitzte Situation oder ein Post, der mir nicht gefällt. Ich kann ja mit meinem Kommentar, mit meinem öffentlichen Kommentar was Gutes wollen. Aber das ist so wieder Kategorie gut gemeint, scheiße gemacht. Wenn ich öffentlich kommentiere, bringe ich damit womöglich einen Stein ins Rollen, weil ich habe nicht mehr die volle Kontrolle. Denn ich gebe ja im Prinzip, ich mache das ja öffentlich und andere können sich auf meinen Kommentar einschießen. Das heißt, die haben nur geradezu darauf gewartet, dass jemand genau das sagt, was ich dann gesagt habe. Und jetzt kommen die und sagen, ja, bin ich auch der Meinung. Und dann werden die extremer, weil sie ja schon jemanden haben, der das auch gesagt hat, aber dadurch, sie können es nochmal extremer formulieren. Es geht ja dann um dieses typisch menschliche Ding nach, jetzt ist da schon jemand, der hat sich erhoben, jetzt erhebe ich mich auch, jetzt sind wir schon zu zweit, dann werde ich mutiger, dann werde ich risikofreudiger, dann werde ich auch vielleicht respektloser. Und dann sage ich, ja, ich gebe diesem Kommentar nicht nur recht, sondern ich denke, dass du ein Arschloch bist. Und schwuppdiwupps, steigert sich das immer mehr. Es artet aus, es wird es explodiert, die Stimmung heizt sich auf. Und das ist mir immer wichtig, dass wenn ich etwas öffentlich mache, ich damit dann auch Verantwortung trage für das, was danach passiert. Ich kann mich dessen nicht entkoppeln, kann nicht sagen einfach so, ja, ich kann posten, was ich will, öffentlich, und das hat dann was dann danach kommt, das geht mich nichts an. Und das ist ja auch genau das, was wir in dieser Debatte haben, ne? Mit den Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, dürfen die wirklich alles posten, dürfen die alles sagen, dürfen die alles kommentieren? Oder haben die, weil sie öffentlich sind, auch eine gewisse Verantwortung? Gerade wenn wir dann über diese Altersspanne der Teenager sprechen, ne? Oder wir hatten ja auch diesen Rammstein-Fall, ne? Also mit der Band. Da geht es wirklich um diesen Machtmissbrauch oder dieses so, wenn ich in einer Position bin, in der andere Wert legen auf mich, auf meine Meinung, auf das, was ich tue, meine Kunst oder was auch immer. Das heißt, ich habe Einfluss. Wie achtsam, wie verantwortungsbewusst muss ich mit diesem Einfluss umgehen? Und auch der kleine Unbekannte, der öffentlich kommentiert, könnte womöglich mit seinem öffentlichen Kommentar Einfluss nehmen auf die ganze Debattenkultur. Und von daher glaube ich, dass nicht nur Menschen, die öffentlich sind, eine Verantwortung haben, auf welche Art und Weise sie sich darstellen oder was sie sagen, was sie tun, sondern auch jeder Einzelne von uns hat die Verantwortung, darauf zu achten, wie er sich ausdrückt und was er bei anderen damit auslöst. Ja, ziemlich verschachtelt. Jetzt haben wir schon 51 Minuten, das ist so die übliche Zeit, wo ich Cut mache. Ich hätte noch so viel zu sagen. Vielleicht mache ich gleich noch ein zweites Video hinterher. Ich weiß es nicht. Okay, ihr seht, ich bin mal wieder vom einen ins andere gekommen. Ich hoffe, das macht euch Spaß. Wenn euch das irgendwie nichts bringt oder ihr der Meinung seid, Andreas, bleibt doch mal nur bei einem Thema, spring mal nicht so viel oder sowas, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kann mal gucken, ob ich das schaffe. Es kann aber auch sein, dass ich das nicht schaffe. Warten wir es ab, oder? Macht's gut da draußen, habt eine gute Zeit und lebt das Leben, von dem ihr immer geträumt habt.